Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meyerhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Grüß Gott, Herr Leb.
Es ist vorbei.
Es ist vorbei.
Nicht der Junimond, aber es ist vorbei. Die Saison ist beendet, der Blue Devils Weiden. Eine irre Saison gipfelte in einem irren sechsten Playoff-Spiel gegen die Krefeld-Pinguine. Und wenn man schon ausscheiden muss, habe ich gesagt, dann genau so. Darüber wollen wir heute mit einem Mann reden, der sicherlich auch eine sehr turbulente Saison hinter sich hat, wie er sie vielleicht noch nie erlebt hat, aber das wird er uns erklären. Bei uns ist heute der sportlich Verantwortliche. Bei uns ist der sportliche Leiter Jürgen Rumrich. Jürgen, servus.
Servus, danke, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, es ist ein sechster Besuch. Du baust damit jetzt deine Spitzenposition aus. Ja, dieses Jahr war es ja ein wenig heikel. Ich hätte dich gern öfter hier gehabt, aber es war halt einfach
Da waren andere Themen dann auch wichtiger.
Andere Themen wichtiger, du sagst es. Diese Saison hat für mich zwei Handlungsstränge gehabt. Das war zum einen natürlich die sportliche Entwicklung dieser Mannschaft, für die mir immer noch die Worte fehlen, was sich da auf dem Eis abgespielt hat. Und natürlich dann dieser zeitweise Existenzkampf neben dem Eis. Ja, aber Jürgen, würdest du das unterschreiben? Wenn man es schon ausscheiden muss, dann so wie in diesem Spiel 6 gegen Krefeld?
Ja, natürlich. Ausscheiden ist immer bitter, sage ich mal, gerade wenn man so in der Serie drin ist. Aber ich glaube, das einzig Positive kann man dann echt sehen, dass wir vor allen Dingen dann zu Hause so ausgeschieden sind, dass wir zumindest dann auch mit unseren Fans dann einen schönen Abschied noch nehmen konnten, auch wenn die große Abschiedsfeier natürlich dann am kommenden Sonntag ist. Ich glaube, das ist hoffentlich schon online.
Ja,
also
schon.
Aber grundsätzlich ist natürlich so Ausscheiden immer bitter.
Was ist dir da in dem Moment durch den Kopf gegangen, weißt du es noch, als der Van Dan dann das Tor gemacht hat?
Du, eigentlich erst einmal Lehre, aber so ist es eigentlich immer in die Playoffs, wenn ein Spiel entschieden ist. Es war auch letztes Jahr im Finale, dann wo dann wirklich Schluss war, da ist erst einmal, natürlich da war eine Riesenfreude, ist klar, aber trotzdem danach ist erst einmal so ein bisschen eine Lehre und denkt sich auch, was kommt eigentlich? Man ist noch gar nicht so richtig, hat noch gar nicht so richtig abgeschalten. Man denkt dann vielleicht nach 5-10 Minuten, was muss man jetzt alles organisieren? Und das ist eigentlich dann schon wieder der Modus, der Arbeitsmodus, dass man schon wieder überlegt, okay, als erst muss ich natürlich den Krefeld das Hotel absagen oder halt sagen, dass wir nicht kommen. Gut, die haben das natürlich auch verfolgt, weil das haben wir natürlich schon mal reservieren lassen, vorsorglich, weil da ja doch sehr wenig Zeit ist. Ja, das sind halt lauter organisatorische Sachen, dann wo du dann durch den Kopf gehen mit die Spieler, mit Autos, Wohnungen, mit Flüge und so weiter und so fort und Einzelgespräche und alles, was da noch dann anfällt. Aber im ersten Moment hat man erstmal eine Lehre. Dann steht man natürlich auf dem Eis. Ich war ja auch mit auf dem Eis. Und hat einfach nochmal die Energie gemerkt, wo wir, glaube ich, schon entfacht haben. Auch die Freude und auch die Anerkennung, wo sich dann die Mannschaft erarbeitet hat über die ganze Saison. Du hast das ja gerade angesprochen, was für eine Saison. Und ich glaube, das war dann schon irgendwo auch Bestätigung, dass also die Saison richtig gut gelaufen ist.
Also ich habe danach mit Maxi Kolb gesprochen nach dem letzten Spiel und der hat genau in die gleiche Richtung wie du. Bei dem waren es aber nicht Minuten, bei dem hat er gesagt, nach 5 Sekunden, als dann auf einmal die Zuschauer angefangen haben zu klatschen, nachdem direkt als die Scheibe im Tor war, ist er so zusammengesackt. Aber dann haben einfach alle applaudiert und haben die Mannschaft gefeiert und das hat ihn so aufgerichtet. Aber wie hast du denn die letzten Tage verbracht? Ich bringe mal in Erinnerung. Vor 2 Jahren war es der Frustbesuch am Frühlingsfest damals, glaube ich, mit dem Sebastian Buchwieser nach dem Playoff-Finale gegen Rosenheim. Letztes Jahr, das wissen wir noch alle. Das hast du dir selber beschrieben, dass du an deine körperlichen Grenzen gekommen bist bei der Aufstiegsfeier. Wie hast du die letzten Tage denn jetzt verbracht, nach der Saison?
Ja, wir haben am Sonntag natürlich noch ein bisschen zusammengesessen. Hat da ein bisschen länger gedauert. Und dann eigentlich ab Montagnachmittag ist dann schon wieder das Arbeiten losgegangen.
Wenn da jetzt eine Saison aus, wie das klingt, Saison aus im Viertelfinale gegen die Krefeld-Pinguine nach 6 Spielen. Wenn dir das einer im September vorgelegt hätte zum Unterschreiben, ich denke, da hättest du nicht lange überlegen müssen.
Das stimmt, ja. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch, wir haben, oder nicht glauben, sondern ich weiß, wir haben Krefeld wirklich alles abverlangt. In jedem einzelnen Spiel, wir waren immer, sage ich mal, bis auf ein, zwei Spiele vielleicht, wo da am Ende sehr hoch ausgefallen sind, aber meist erst zum Ende raus, wo wir immer wir haben eigentlich fast in jedem Spiel eine Möglichkeit gehabt, das Spiel zu ziehen. Und ich glaube, am Ende waren Krefeld dann auch vielleicht den Ticken besser, muss man einfach anerkennen. Bei uns ist dann einfach der ein oder andere zu viel ausgefallen, der wo wichtig ist für die Mannschaft. Gerade beim letzten Spiel dann mit dem Fabian Voigt, der ist ziemlich früh raus. Das hat man dann auch wieder gemerkt, weil ich meine, einige haben ja von uns eh schon Doppelschichten, Dreifachschichten, was weiß ich. Und das merkt man halt dann. Irgendwann merkt man das, wenn der Gegner halt immer mit der vollen Kapelle kommen kann. Und wir haben zwar auch volle Kapelle gehabt, aber wir haben natürlich von der Qualität her ist dann Krefeld schon noch ein bisschen tiefer besser besetzt gewesen, so ehrlich muss man ja auch sein. Aber die Mannschaft generell, die hat ja, also größten Respekt, habe ich Ihnen ja gesagt, sie sind immer bitter nach so einer Niederlage, dass man da die richtigen Worte findet, aber jeder kann erhobenen Hauptes aus dieser Saison gehen. Wir können mehr als stolz sein auf diese Mannschaft und nicht nur auf die Mannschaft, ich glaube, da hat auch jeder, der wo was mit den Blue Devils zu tun hatte, kann stolz auf sich sein, weil jeder hat mitgeholfen, dass das eben so eine tolle Saison geworden ist.
Also ich denke, nur um das kurz in Relation zu setzen, wir haben es ja schon öfters thematisiert hier in dem Podcast, es gab ja vor der Saison durchaus Stimmen, die die Devils als Abstiegskandidat Nummer 1 tituliert haben und mit dieser spannenden Prognose, dass Sebastian Buchwieser der erste Trainer ist in DL2, der seinen Job verliert.
Also, Trainer des Jahres.
Genau, Trainer des Jahres. Also das muss man mal ein bisschen in Relation setzen, was die Ausgangslage war und was jetzt am Ende rausgekommen ist. Und das ja trotz dieser extrem schwierigen wirtschaftlichen Situation und diesen ganzen Problemen, die da im Hintergrund waren, die natürlich auch alle mitbekommen. Aber das war die Ausgangslage. Also Emporkömmling aus der Oberliga, das haben wirklich viele gesagt, ja, Oberliga haben es dominiert, ja, aber DL2, da werden sie umschauen, das ist eine andere Geschichte. Und ja, am Anfang war es ja auch sportlich so, also korrigier mir, wenn es nicht stimmt, aber am Anfang war es auch sportlich so, meiner Meinung nach,
da vielleicht kurz ins Wort fallen. Ich denke, am Anfang war das Ergebnis, waren nicht da.
Genau.
Sportlich würde ich sagen, haben wir am Anfang mehr als überzeugt.
Aber was ich sagen würde, auch was die Ergebnisse angeht, man hat halt ein bisschen gebraucht, um sich zu akklimatisieren.
Das stimmt.
Aber rein vom Niveau her, rein vom Level her der Spieler, war das ja, das hast du auch schon öfters gesagt, Fabian, da ist ja eigentlich eine Zweitligamannschaft aufgestiegen und nicht ein durchschnittlicher Oberligist. Und ja, am Ende Viertelfinale gegen Krefeld, also ich weiß nicht, wer mir immer so als Gag kam, wer immer Sebastian Buchwieser zitiert mit seiner Aussage, Pre-Playoffs sind auch Klassenerhalt. Mhm. Irgendwann war dann nur noch, ja, Playoff-Viertelfinale ist auch Klassenerhalt.
Und dann irgendwann war das Halbfinale ist auch Klassenerhalt, ja, genau. Letzte Woche. Aber nee, das stimmt schon, diese Entwicklung ist wirklich beeindruckend, weil ich habe mir jetzt zur Veranstaltung, ich habe mir letzte Woche Zusammenfassung angeschaut, ich weiß nicht mehr genau, was war denn das? Das war Hannover Scorpions, haben im Oberliga-Viertelfinale gegen Deggendorf, gell? Mhm. Da habe ich die Zusammenfassung angeschaut, das ist dieser Unterschied vom Tempo, das soll überhaupt nicht geringschätzig sein oder irgendwas. Aber wenn man überlegt, da haben die Blue Devils letztes Jahr auch gespielt in dieser Liga. Wenn man da ein Powerplay aufzieht, da wird schön die Scheibe geschoben und da war einfach der Tempounterschied, wenn man das gewohnt ist, was da in der Hans Schöpfer Arena abgegangen ist in dem Jahr, der ist eklatant. Aber ich habe es gesagt, diese Saison, wir werden sie jetzt gleich aufarbeiten, chronologisch, war schwierig, nicht nur von dem, was auf dem sportlichen, vom sportlichen Geschehen auf dem Eis geprägt war, sondern auch daneben. War das für dich als sportlichen Leiter, war das vielleicht deine herausforderndste Saison bisher in deiner Karriere?
Ja, mit auf jeden Fall. Ich denke, das Schwierige war natürlich, wo dann auch das klar stand, dass die Ziegler Group eben insolvent ist und dass da halt ja eine Riesenlücke im Etat steht. War das natürlich auch für mich wie für alle anderen auch ein Riesenschock erst einmal. Aber ich denke, was mir dann wirklich, ich war auch immer positiv, weil ich habe gemerkt, wie dann wirklich zusammengehalten wurde und wie zusammengearbeitet wurde. Also es wurde ja dann kurzfristig dann als Taskforce ins Leben gerufen. Der Christian hat ja die Spendenaktion da gestartet. Auch die Sponsoren, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass wir überhaupt dann so weit spielen konnten, dass wir dann einen Investor eben verpflichten oder dass ein Investor eingestiegen ist. Das war ja natürlich, ich meine, ich war ja dann schon immer ein bisschen drin. Entscheidend war sicherlich auch, dass der Franz von Anfang an, muss ja ein großes Lob aussprechen, von Anfang an war der immer offen und ehrlich zu den Spielern. Also Spieler wussten immer genau Bescheid, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man den jetzt nicht irgendwie was vorgeschaukelt hat, sondern immer klar angesprochen hat, wie es ausschaut. Jeder wusste Bescheid. Aber entscheidend war natürlich auch, dass die Spieler dann auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Die haben natürlich wahnsinnig sportlich dann dazu beigetragen, dass alle auch so euphorisiert waren, dass jeder sagt, ja, ich muss jetzt mehr Geld geben oder mehr Fans sind dann ja auch komischerweise dann. Auf einmal waren wir fast immer ausverkauft. Vorher haben wir schon gedacht, die Euphorie vom Aufstieg ist noch nicht so wirklich rübergekommen, weil am Anfang 1500, 1600 habe ich mir gedacht, wenn das erste Mal DL2-Eishockey, dann spielt Kassel oder Krefeld oder wer dann da war, habe ich mir gedacht, da muss ja die Bude brennen. Gut, die Derbys waren alle voll, das war ja klar. Aber dann ist auch, glaube ich, von allen, auch von den Fans und jeder Einzelne hat halt dann, hat das Ganze mitgetragen und natürlich über allen steht natürlich der sportliche Erfolg, das ist ja klar. Wenn sportlich gut läuft, dann ist jeder besser drauf und sagt, hey, die Jungs, lasst sie nicht hängen, die wollen unbedingt, dass hier der Club weiter bestehen bleibt und das haben sie wirklich hervorragend gemacht.
Wenn wir auf die Saison jetzt mal sportlich zurückblicken, da habe ich jetzt am Montag dann noch so eine Art Blick auf Krefeld, weil das für mich so symptomatisch, sinnbildlich, spiegelbildlich für die ganze Saison stand, habe ich es in Drittel und eine Overtime gegliedert, die ganze Saison. Das war so der erste Abschnitt, den du gerade schon angedeutet hast, der war so bis zur Deutschlandcup-Pause Anfang November. Wie gesagt, gut gespielt, aber nur, ich habe es ein bisschen naiv genannt, das war die Zeit, wo wir mal gesagt haben, die Blue Devils führen die Torschussstatistik an, sind aber in Sachen Effizienz letzter. Wie hat sich die Mannschaft aber dann trotzdem da weiterentwickelt aus deiner Sicht, weil nach der Länderspielpause, da war dann schon der erste Schritt nach vorne, dass man gemerkt hat, da haben die Tore, sind, also aus Laiensicht jetzt gesprochen, leichter gefallen, schneller gefallen, die Mannschaft hat aus meiner Sicht härter verteidigt. Wie hat sich das, die Entwicklung da aus deiner Sicht dargestellt?
Ja, so ähnlich wie es, dass du jetzt sagst, es war wirklich so, bis der Deutschland-Cup-Pause war mir aus meiner Sicht zu sorglos. Ich habe es ja, glaube ich, damals auch in dem Podcast gesagt, dass wir eigentlich gut spielerisch mithalten können, aber wir können halt, wir verlieren dann zu oft die Scheiben an den wichtigen Positionen wie an der blauen Linie oder brauchen halt noch ein bisschen zu lang. Das war einfach angewöhnen an das höhere Tempo in der DL2 und viele von unserer Mannschaft haben ja auch schon höherklassig gespielt. Und natürlich, wenn du in der Oberliga spielst, dann bist du auch erst das erste Mal noch gewohnt. Ja, du kannst einen Fehler machen und trotzdem bei 3-2 oder so, wenn es gegen dich ist, das meistens nicht gleich mal ein Tor, außer gegen die Top-Mannschaften vielleicht. Aber hier in der DL2, da, wenn du halt so einen Fehler machst, dann ist es halt, sage ich mal, zu 90% der Tor. Weil alles geht schneller, du hast weniger Zeit beim Abschluss und so weiter. Und ich glaube, die Pause hat dann allen gut getan, da hat jeder ein paar Tage frei gehabt. Hat vielleicht auch für sich so, zum einen natürlich mental, weil es war auch für viele eine Umstellung, hey, wir spielen zwar gut, aber wenn die Ergebnisse nicht da sind, das musste auch erst einmal jeder ein bisschen verarbeiten, weil die Jahre zuvor haben wir halt eigentlich fast jedes Spiel gewonnen und muss auch erst mal damit umgehen. Und manche haben sich dann vielleicht auch zu viel Druck gemacht beim Abschluss und vielleicht hat es dann allen gut getan, einfach mal so weg vom Eishockey und dann war wieder so wie so ein Neustart. Wie du sagst, eine neue Saison, es geht wieder von vorne los. Und dann haben wir auch defensiv besser gespielt, besser verteidigt, haben nicht mehr ganz so sorglos gespielt, haben natürlich dann auch den einen oder anderen Verletzten wieder zurückbekommen. Mit David Elsner, ich habe es damals angesprochen, gerade im Powerplay war das ein unheimlich wichtiger Spieler, der ist dann wieder zurückgekommen und schon hast du gemerkt, hey, da ist jetzt wieder ganz, gerade das sind ja die wichtigen Momente auch in so einem Spiel, Überzahl, Unterzahl, wo wir jetzt auch in die Playoffs gesehen haben. Ich meine, wir sind Zweiter in der Powerplay Statistik mit über 30%, also das macht dann schon einen Unterschied aus, weil da kannst du Spiele gewinnen. Und 5-5 habe ich sowieso keine Bedenken gehabt, weil wir schon sehr strukturiert spielen und jeder schon weiß, was zu tun ist.
Das zweite Drittel war dann eben von der Länderspielpause bis Weihnachten in diese Zeit fiel dann zwar auch die Ziegler-Insolvenz, aber sportlich war da schon die Weiterentwicklung, also bis zur Länderspielpause war man 12. Danach hat man es zwar, also tabellarisch jetzt nur auf 11 geschafft, aber die Bilanz war schon ausgeglichen von Siegen und Niederlagen. Und dann, Weihnachtspause ist jetzt übertrieben, das waren glaube ich 1,5 Tage, wo sie nicht da waren oder nicht trainiert haben oder mal zu Hause waren. Aber trotzdem, dann war schon dieses Spiel in Dresden am zweiten Weihnachtsfeiertag, das auch schon sehr, sehr gut war, knapp verloren. Und dann kam diese unglaubliche Siegesserie. Ist es dann im Sport einfach so, dass das manchmal, dass ein Moment ausreicht, dass das Vertrauen dann da ist, dieses grenzenlose Vertrauen? Du hast das bei den Torschüssen immer gesagt am Anfang, irgendwann fallen die rein. Wir müssen einfach weiterarbeiten, wir müssen die Sicht nehmen dem Torhüter, wir müssen mehr Verkehr vom Tor schaffen und irgendwann fallen die rein. War das dann dieser Moment so?
Ja klar, die Mannschaft hat sich dann natürlich auch ein bisschen so in einen Flow gespielt und auch das Vertrauen war dann auch da, dass sie gewusst haben, hey, wir können jeden Gegner schlagen. Und auch das Vertrauen da, dass egal, ob wir 1-0 hinten sind oder 2-0, wir können jedes Spiel auch drehen. Und wir haben die Qualität, dass wir eben die Spiele ziehen. Und dann ist es halt losgegangen, haben das erste gewonnen, dann das zweite. Und wie es halt so ist, dann ist man in so einem Flow drin, die Jungs haben Selbstvertrauen ohne Ende und natürlich hat dann auch ein bisschen eine Rolle gespielt. Wir waren ja dann, glaube in der Zeit auch nicht so viele Spieler immer. Das ist dann oft kurzfristiger Vorteil, okay, weil jeder Spieler weiß, hey, ich kann da jetzt keine großen Zauberstücke machen, ich muss relativ einfach spielen. Und das, glaube ich, hat uns da geholfen, dass wir dann wirklich in so einen Flow reinkommen sind. Jeder hat einfaches Eishockey gespielt, haben natürlich unsere Chancen dann genutzt, hinten haben wir super gestanden, gute Torhüterleistungen gehabt und dann ist halt, haben die Ergebnisse so gekommen, wie sie gekommen sind.
Wenn man in einem Flow ist, dann, ich weiß, irgendein Spieler hat gesagt, den Flow muss man einfach so lange mitnehmen, wie er anhält. Und du sagst es, es kam ja eine Phase, erstens, wie gesagt, vor Weihnachten dann diese Ziegler-Insolvenz, nach Weihnachten eine Krankheitswelle oder gegen Ende der Saison war das dann schon. Ich erinnere mich an das Spiel in Selb, wo dann einfach mal, wo die Aufstellungen sind, wo sind denn die alle? Ja, Krankheitswelle, der Lukas Wandu kommt dann mit in seinem biblischen sportlichen Alter, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, darf man zwar nicht laut sagen, aber er war halt auch nicht ganz fit, aber sagt trotzdem, ich will da mitspielen, ich will der Mannschaft helfen. Und diesen Flow.
Ja, aber das zeigt auch den Charakter der Mannschaft. Also das, du hast gerade an Wandi angesprochen, also das war ja wirklich so, der hat die ganze Woche nicht trainiert und am Freitag hat er gesagt, ja, er spielt und hat es auch noch gut gemacht, also muss man sagen. Aber was man nicht vergessen darf, natürlich war es super, der hat dann am Freitag gespielt, Sonntag, aber dann war er halt wieder dafür, das ist halt dann doch wieder zurückgekommen, weil es zu früh war einfach. Mhm. Und die Krankheitswelle war natürlich auch nochmal belastend für uns, gerade am Ende raus, weil dann zu viele Spieler oder zu wenige Spieler haben brutal viel Eiszeit gehabt. Und ich glaube, wenn alle einigermaßen gesund geblieben wären, dann glaube ich, hätten wir sogar den Platz 6 angreifen können. Ja. Also richtig angreifen können. Wir haben ja schon Landshut ein bisschen in Verlegenheit bringen können, aber am Ende hat es halt dann aus besagten Gründen auch nicht gereicht.
Also wenn ich jetzt an das letzte Spiel gegen Krefeld denke, wir sitzen immer nicht auf der, Gott, was ist das für Tribüne? Keine Ahnung, ob die einen Namen hat, Haupttribüne oder irgendwas. Aber auf jeden Fall gegenüber von der Spielerbank und so neben der Bank, wenn man die Reihe da gesehen hat, wer da fehlt, da ist ein Feeling gestanden, ein Bohatsch gestanden, ein Gläser gestanden, ein Voigt. Das war, also wenn die nur alle am Eis wären, dann wird was gehen. Aber das war ja irgendwas, was sich durchgezogen hat durch diese letzte Phase und was ich dann als Overtime, als Zusatz bezeichnet habe, waren dann die Pre-Playoffs und die Playoffs, wo man dann erst das Bad Nauheim ausgeschalten hat und dann Krefeld ja sehr, sehr gefordert hat und mehr gefordert hat, als sich die selbst vorstellen konnten. Das hat mir der Kapitän, der weiß, dann nach dem letzten Spiel am Sonntag dann auch gesagt, ich durfte es zwar nicht schreiben, ich hoffe, ihr hört den Podcast jetzt nicht, dass ich es aufgeladen
habe. Der hat gerade was anderes zu tun.
Nee, weil er dann auch gesagt hat, Mensch, der Weiden hat uns schon überrascht. Also sie haben zwar gewusst, es wird schwierig, der Weiden kann uns gefährlich werden, aber dass es so spitz auf Knopf steht oder kommen könnte, das hatten sie so nicht erwartet. Gleich gehen wir nur ein wenig ins Detail, aber ich habe es jetzt schon angedeutet, das war während der Saison, während der Hauptrunde kam eben auch diese Ziegler-Insolvenz, diese wirtschaftliche Ungewissheit, die natürlich vor allem die Arbeit des sportlichen Leiters beeinträchtigt. Und wie der Jürgen diese Phase gemeistert hat, was er in dieser Zeit gemacht hat, das wird er uns nach der Werbung erklären.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressart. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Unser heutiger Gast ist Jürgen Rumrich und wie angedeutet, es gab eben einen zweiten Handlungsstrang in dieser verrückten Saison der Blue Devils in der DEL2. Wir haben die Ziegler Group an sich hier nicht nur im Sport, sondern auch im Wirtschaftsteil, was natürlich über Jahre sehr, sehr intensiv auch begleitet. Die Gerüchte gab es schon lange, das ist nicht so gut. Um die Firma stehen soll, wann und wo hast dann du eigentlich davon erfahren, dass es jetzt, dass es vorbei ist?
Boah, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Hat dich das ab Luft getroffen? Oder?
Ja, wie du sagst, die Gerüchte waren ja schon immer da, aber ich habe mir gedacht, so eine große Firma mit so viel, oder ich weiß gar nicht, ich glaube 50 Firmen, habe mir schon gedacht, dass dann vielleicht ein oder andere Firma vielleicht da nicht überlebt, aber dass dann die Ziegler Group dann schon irgendwie weitergeht oder zumindest Ziegler Holz oder was auch immer. Aber mei, so ist es manchmal im Leben. Das war natürlich auch für mich, oder ich habe es ja vorher schon gesagt, für alle eigentlich schon ein Schock. Aber ich meine, der Christian sitzt jetzt auch neben mir. Ich meine, die waren ja auch betroffen, die Mitarbeiter.
Doppelt, ja.
Und ich glaube, das ist nie schön. Und im Endeffekt entscheidend ist, was man dann draus macht, weil was kann man selber beeinflussen, ist ja nur, was man selber draus macht. Also man kann sich jetzt hinsetzen und griesgrämig schauen und sagen, oh, scheiße, alles schlecht und was weiß ich. Oder man schaut nach vorne und sagt, was können wir jetzt versuchen, was können wir machen. Und das, glaube ich, hat gerade die Blue Devils Familie gemacht. Und das zeichnet das vielleicht ein bisschen aus, dass halt wirklich jeder Einzelne, das habe ich vorher gesagt, seinen Teil dazu beigetragen hat.
Jetzt hast du uns hier in früheren Podcast-Folgen immer erklärt, wie deine Arbeit aussieht, wann diese Arbeit beginnt, wann die Kaderplanung für die neue Saison eigentlich schon längst einsetzt. Fangen wir mal mit der Kaderplanung für die neue Saison an. Die hast du ja gesagt, die beginnt normalerweise schon, also relativ früh, wenn die aktuelle Saison läuft. Inwieweit hat das die Kaderplanung denn jetzt, also diese Ziegler-Insolvenz, diese Phase der Ungewissheit, beeinträchtigt, hat dir in gewisser Weise die Hände gebunden oder konntest du trotzdem schon in gewisser Weise tätig sein, bloß halt nichts finalisieren?
Also beeinträchtigt hat es mich natürlich,
weil naja, aber
wir wussten ja nicht, was nächstes Jahr ist, genau. Ob es überhaupt weitergeht. Also ich kann nur eins sagen, wir haben halt, bevor die Ziegler Group wirklich dann Insolvenz war, hatte ich schon das ein oder andere Gespräch mit den Spielern, weil ich habe ja gesagt, man muss da früh anfangen bei den Deutschen und die Rückmeldung war überaus positiv von allen. Ja, und dann ist ja die Insolvenz gekommen und dann wussten wir erstmal nicht, wie es weitergeht. Wichtig war dann erst einmal, dass man alles so weit am Laufen hält. Man versucht dann auch immer positiv da beizusteuern und präsent auch zu sein und halt viele Gespräche zu führen und den einen oder anderen halt, sage ich mal, immer bei der Stange halten und sagen, wenn es weitergeht, ja oder nein oder man redet ja, Agenten wollen natürlich auch wissen, irgendwann haben die Agenten mich natürlich dann auch nicht mehr kontaktiert, weil ich immer das Gleiche gesagt habe. Ich kann momentan noch nichts machen, aber wenn sie da immer die Listen rumgeschickt haben und gesagt, da ist der eine oder andere sicherlich interessant, aber es bringt ja jetzt nichts, wenn ich jetzt da euch irgendwas sage. Wichtig war für mich, dass ich mit den Spielern, die die hier gespielt haben, dass man da halt immer im Austausch war. Dass der auch, das wo ich ja vorher gesagt habe, es wurde ja immer offen kommuniziert, intern, was, wie der Stand der Dinge ist. Und viele fühlen sich ja auch wohl. Und ich denke, das hat man auch gemerkt. Und ja, und wie es jetzt in der kommenden Saison weitergeht. Also ich kann dir jetzt heute keine neuen Spieler oder sonstiges präsentieren.
Schau, weil, das wäre Geschichte gewesen.
Ich habe meine Liste hier.
Ich weiß. Aber natürlich finden jetzt schon Gespräche statt. Aber du weißt selber, wir sind jetzt nach Nauheim gereist, nach Krefeld gereist. Wir waren viel in die Busse gesessen. Mhm. Und in erster Linie sollen sich natürlich die Spieler da auch auf die Playoffs konzentrieren. Der Trainer hat natürlich auch einen Kopf voll, dass er sich Strategien zurechtlegt, wie er dann das nächste Spiel gewinnen kann. Und deshalb haben natürlich immer wieder mal Gespräche stattgefunden, aber das wird jetzt die nächste Zeit halt alles finalisiert. Und dann werden wir mal sehen, inwieweit wir dann wieder mit dem einen oder anderen zusammenkommen. Und generell ist es ja immer so, dass vor der Saison ist nach der Saison oder nach der Saison ist vor der Saison. Also es wird auch sicherlich wieder den ein oder andere Veränderung geben im Kader. Das gehört einfach dazu. Und aber ich versuche jetzt halt schon, so gut es geht, den Stamm der Mannschaft zusammenzuhalten.
Kann man potenzielle Neuzugänge über diese Phase, also nicht falsch verstehen, hinhalten, wenn man einen Spieler unbedingt haben will? Oder ist der Agent dann so umtriebig, dass er sagt, pass auf, wenn du mir kein Ja gibst, dann geht er woanders hin?
Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, was für Angebote derjenige dann auch vorliegen hat. Und man versucht halt schon über Gespräche den einen oder anderen zu überzeugen. Und wir muss ja ganz ehrlich sagen, wir haben uns schon einen guten Namen jetzt erarbeitet. Weißt? Also es ist ja nicht so, dass jetzt einer sagt, ja, jetzt gehe ich nach Weiden, oh, das interessiert mich eigentlich nicht, ob die jetzt weiterspielen oder nicht. Sondern die wissen schon, was sie an Weiden haben. Die wissen, dass sie hier eigentlich einen sehr gut geführten Club vorfinden, auch gut strukturiert sportlich wird mit denen gearbeitet. Also man kann sich als Spieler auch weiterentwickeln, gerade die Jungen. Und das ist schon ein Faustpfand. Also gerade wenn man jetzt sieht, wie sich der Pool heuer entwickelt hat, also das ist positiv für uns, weil dann der eine oder andere oder auch der Agent sagt, ja, warte jetzt lieber vielleicht mal noch und schicke den dann nach Weiden, weil ich weiß, da hat er Potenzial, dass er sich besser weiterentwickeln kann, wie vielleicht bei einem anderen Standard.
Eine Nachfrage noch. Hast du das Gefühl, dass du jetzt was nacharbeiten musst, dass du aufarbeiten musst, dass du vielleicht im Vergleich zu anderen Clubs hinten dran bist?
Ja, ein bisschen mit Sicherheit. Also es wäre sicherlich einfacher gewesen, wenn ich schon während der Saison den einen oder anderen Spieler klar machen hätte können. Aber so ist es halt. Also wie gesagt, ich schaue immer nach vorne, ich bin positiv und jetzt muss man das Beste draus machen. Ich hoffe, dass ich möglichst oder die Spieler, wo wir dann am Ende behalten wollen, wir haben auch bewusst jetzt gesagt, wir geben uns jetzt mal 2 Tage Pause und setzen uns heute Nachmittag tatsächlich jetzt nach dem Podcast mal nochmal zusammen und werden jetzt einmal nochmal alles so auf den Tisch legen, auch wie die Saison gelaufen ist, wo wir uns vielleicht verändern wollen und was wir machen können und dann schauen wir nach vorne und werden auch versuchen, natürlich in der kommenden Saison wieder eine gute, schlagkräftige Truppe aufs Eis zu bringen.
Wer sitzt da mit am Tisch? Du mit dem Wasser bei einem Bierchen?
Na, Bierchen wird es da ganz geben. wir würden ja vernünftig miteinander reden. Nein.
Okay, jetzt ist es ja so, dass mit der Birch Group ein neuer Investor da ist, die mit Stefan Seeger, wenn ich jetzt an Franz Vodermeier vor 3 Wochen saß er hier auf deinem Platz, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass der Stefan Seeger so der fürs sportlich verantwortlich ist jetzt blöd, aber der die Expertise mit einbringt. Wie darf man sich da den Austausch vorstellen? Wie arbeitet ihr vielleicht zusammen? Wie tauscht ihr Netzwerke aus, Namen? Wie ist da die Zusammenarbeit geplant?
Ja, das wird sich natürlich jetzt alles erst im Laufe der Zeit richtig herauskristallisieren. Fakt ist natürlich, dass sie gerade in Nordamerika schon sehr, sehr großes Netzwerk haben. Also um einiges größer als ich und
aber dein Deutschland-Netzwerk ist.
Ja, das ist natürlich, das glaube ich, von dem her passt das ja ganz gut. Also wie das dann am Ende genau ausschauen wird, das wird sich jetzt im Laufe der Zeit natürlich herauskristallisieren. Aber im Endeffekt, wir wollen ja beide das Gleiche. Wir wollen ja erfolgreich Eishockey spielen und deshalb, glaube ich, werden wir da auch dann erfolgreich zusammenarbeiten.
Du hast das gesagt, dass es schon einen ein Umbruch ist im Eishockey, jetzt sage ich mal, kehrt irgendwie dazu. Ein Umbruch im Fußball, wenn ich sage, im Fußball wechselt die Hälfte der Mannschaft nach jeder Saison, gibt es nicht so, wie es im Eishockey ist. Jetzt konnte man bei einigen Spielern, zumindest so mein Eindruck, bei der Ehrenrunde am Sonntag, vielleicht war da auch die Emotion des Spiels noch prägend, man konnte schon den Eindruck gewinnen, da ist ein bisschen Wehmut dabei, da ist der ein oder andere Abschied schon dabei in Richtung Fans. Kannst du das, du brauchst jetzt keine Namen nennen, das ist klar, weil du es vielleicht auch noch nicht kannst, wie groß dieser Umbruch ausfallen wird? Kannst du das schon irgendwie wie beziffern?
Nein, das kann ich tatsächlich noch nicht. Und ob das jetzt wirklich so war, wie du das gerade beschrieben hast, erstmal kann ich das jetzt auch nicht irgendwie beurteilen, weil ich glaube, da war jeder so selber in seine, jeder verarbeitet ja so eine Niederlage ganz anders oder dann so ein Ende der Saison, weißt du. Deshalb, glaube ich, sollte man da auch nicht immer zu viel hineininterpretieren. Vielleicht hat jeder, der eine genießt es dann noch mehr, das Bad in der Menge und sagt, hey, ja, das ist die Bestätigung für die tolle Leistung, was wir gezeigt haben. Der andere sagt halt, ja, okay, scheiße, dass wir jetzt rausziehen, aber so ist es halt.
Okay. Was mich auf jeden Fall interessiert und was mich seit Wochen interessiert, das ist genau diese Situation der Schwierigkeit. Also muss ich das vorstellen, ein Team steigt auf, viele Experten trauen dem Team nicht viel zu, dann akklimatisiert sich so langsam und dann dieser Super-GAU, diese Insolvenz des Hauptsponsors. Und was dann gefolgt hat, kann man ja eigentlich ja trotz Reaktion trifft es eigentlich falsch, weil wie die Mannschaft da zusammengewachsen ist und wie die Mannschaft ihre Leistung gebracht hat, das war ja Wahnsinn. Aber die hat es ja wahrscheinlich nicht von alleine gemacht, sondern es gibt dich, es gibt einen Sebastian Buchwieser. Was habt ihr gemacht, also was hat die sportliche Leitung gemacht, um das Team gerade in dieser sehr schwierigen Situation zu führen und ja vielleicht sogar noch mehr einzuschwören?
Ja gut, also in erster Linie hat der Trainer versucht natürlich die Mannschaft immer bestmöglichst darauf vorzubereiten, auf den nächsten Gegner. Ich habe versucht über Präsenz, über den immer kleinen mal Talk, man ist beim Kaffee da, man tauscht sich mal ein bisschen aus. Der Franz natürlich auch durch seine offene Art, dass jeder eigentlich gewusst hat, um was es geht und so ehrlich muss man auch sein, die Mannschaft ist natürlich dann super zusammengewachsen, aber jeder Spieler schaut natürlich auch irgendwann einmal auf sich selbst auch. Ich meine, das sind Profis, die verdienen ja Eis.
Also ist ja ein Job.
Ist ja ein Job, genau. Und natürlich schaut da jeder mal auch, sagt er, hey, ich muss jetzt performen, weil falls er nicht weitergeht, ich brauche ja wieder einen Job im neuen Jahr. Das hört sich jetzt immer so blöd an, dem interessiert der Club nicht und bla bla bla. Aber das ist halt einfach auch Fakt, sage ich mal. Aber das, ich meine, wie wir hier, das zeigt halt schon die Charakterstärke. Natürlich habe ich auch schon Mannschaften erlebt, die wo dann komplett auseinandergebrochen sind, weil jeder bloß nur auf sich geschaut hat. Und das war halt hier nicht der Fall. Die haben halt trotzdem als Team gespielt. Jeder schon für sich, aber als Team. Und das war das Entscheidende. Und jeder hat halt auch so viel Spaß gehabt. Ich habe es eher noch gesagt. Also ich bin wahnsinnig gerne, obwohl die Widrigkeiten waren, aber ich bin wahnsinnig gerne ins Stadion gekommen, in die Kabine, mit den Jungs geredet, mit dem Trainerteam geredet. Also das war einfach ja irgendwie dann schon so ein verschworener Haufen, wo wir gesagt haben, hey, wir können nur das beeinflussen, wie ich es vorher gesagt habe, wir können doch nur das beeinflussen, was wir leisten können. Und alles andere kümmern sich Leute drum und der Franz hat sich mehr als drum gekümmert, es hat sich die Taskforce drum gekümmert, dass auf jeden Fall so lange auch Geld da war, dass mir den Investor die Zeit geben konnte, einzusteigen. Und natürlich, Sportli hat dann ihren Teil dazu beigetragen. Da wiederhole ich mich jetzt.
Dann gehen wir mal ins Detail ein bisschen. Ich wollte eigentlich heute deine Kaderplanung der letzten Saison bewerten. Ich aufgrund der widrigen Umstände der ganzen Saison über gibt es jetzt keine Bewertung, sondern ich gehe einfach die Positionen kurz durch im Tor. Gab es natürlich den Weggang von Alavena nach Nürnberg. Und dann keine Möglichkeit nachzuverpflichten.
Aber?
Ja, eben. Aber hättest du diese Entwicklung von Felix Noack so schnell für möglich gehalten?
Ja, ich sag, beim Felix ist so, ich habe ihn ja verpflichtet, schon bevor wir aufgestiegen sind. Also es war schon, im April noch oder März, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich ich habe gesehen, dass der ein großes Talent hat. Wir wussten aber auch, dass der Zeit braucht. Es war halt so, dass am Anfang war es sicherlich keine einfache Situation für ihn, weil er halt so, ich konnte noch nicht den richtigen Kooperationspartner für ihn finden, dass er auch spielen kann. sage ich mal. Deswegen war es für ihn am Anfang eine schwierige Zeit. Aber entscheidend ist ja immer das. Wenn ein Spieler dann gebraucht wird, dann muss er da sein. Und das macht dann einen guten Spieler aus. Und wo man dann gebraucht haben oder wo er dann seine Chance gekriegt hat, da war er da und hat dann dementsprechend auch gespielt. Ich meine, ihr kennt ja einen Felix jetzt auch schon ein bisschen. Also der ist jetzt ja keiner, wenn er mal ein schlechtes Tor kriegt, dass der dann einen Kopf irgendwie hängen lässt, sondern der ist halt so und sagt, ja, weiter geht's so ungefähr. Und
wie ein Goldfisch.
Ja, und der hat dann sich wirklich sehr gut entwickelt. Und ja, dass er Talent hat, wusste man. Dass er dann natürlich so performt, war positiv, sehr gut für uns. Das war auch ein Teil, dass dann eben solche Leute dann auch in den Vordergrund rücken, wenn mal der eine oder andere vielleicht eine Schwächephase hat. Aber genau das macht ein gutes Team aus, dass der eine dann wieder da ist, wenn der andere vielleicht nicht gerade so seinen besten Tag hat.
Aber das war's, auch bei dem war es dann letzten Endes, wenn ich dich richtig verstanden habe, wieder der Fall, dass dieser ja zwischenzeitlich auch verletzungsbedingt relativ dünne Kader und dass es dann auf jeden Einzelnen angekommen ist, ihm halt auch wieder eine Chance gegeben hat, sich zu beweisen. Bei einem, ich stelle jetzt mal die These auf, bei einem anderen Verein wäre halt einfach die Position vom Allerwiener nachbesetzt worden und ohne wieder Felix Noack hätte nach wie vor ja, beim Kooperationspartner gespielt, aber sich nicht beim Hauptclub verdingen können. Bei euch hat er die Chance, ich meine, er musste dann auch performen, aber er hatte auch die Chance zu performen.
Ja, genau. Und das geht's ja. Also natürlich waren dann die Umstände positiv für ihn natürlich, dass er dann die Möglichkeit hatte, ins Tor zu kommen. Er hat auch darauf gewartet und irgendwann war es dann soweit. Ich glaube, Selb war dann sein erster Einsatz, letzte Drittel. Ja, ja. Dann hat er auch noch das, haben wir dann auch im Shootout, glaube ich, gewonnen, gell?
Genau. So einstand.
Ja, genau. Das war dann, und glaube, das hat ihm natürlich dann auch ein bisschen Selbstvertrauen gegeben und ja, wie es dann so ist halt. Und dann hat er auch gute Leistungen gezeigt, hat dann wieder ein paar Spiele bekommen, dann hat der Marco wieder gespielt. Ist auch wichtig so, dass du Torhüter hast, dass du, wenn einer mal überspielt ist, also, dass der mal eine Pause bekommt. Also von dem her war das eigentlich super, was der dann abgeliefert hat. Aber der ist natürlich auch noch jung, der muss noch lernen das ist, ja, er hat Potenzial, aber ist ein guter Junge und der gibt Gas.
In der Abwehr ist für mich, ich habe ihn jetzt einmal als Königstransfer, als Königsverpflichtung bezeichnet, ist der Tommy Muck. Ich sage nicht mehr Muck, seit er bei uns war. Mhm. Wobei er das gerne hört im Stadion, hat er gesagt. Dieses Muck. Ist ihm dann egal, wie man ihn ausspricht. Du hast uns erklärt, dass du da auch mit Agenten zusammenarbeitest, dass du praktisch einen Suchauftrag hinterlässt, dass du sagst, ich brauche so einen Verteidiger und so weiter und dann kriegst du Vorschläge. Beschreib uns mal den Tommy Muck, ich kann das nur aus Laiensicht jetzt beschreiben, dass er sowohl was ein Spielaufbau als auch die defensive Härte, die defensive Stabilität und was mich beeindruckt hat, diese emotionale Ruhe, habe ich es einmal genannt, dass der durch nichts zu provozieren war, egal wer es probiert hat, welchen Input der auf die Mannschaft hatte.
Ja, sicherlich hat der einen großen Input gehabt, weil der halt einfach, ja, den hast du 25, 30 Minuten hat er da teilweise jetzt zum Schluss dann auch spielen müssen und du hast halt immer von ihm immer das Gleiche bekommen. Der hat also fast so gut wie keine Fehler gemacht, zwischendurch war es einmal da, wo dann zu viele Minuten, wo wir auch unter der Woche die Spiele gehabt haben, Ende der Saison, da hast du mal ein bisschen gemerkt, aber ansonsten, von dem hast du immer bekommen, immer 100%, der hat fast keine Fehler gemacht, der ist halt durch seine läuferische Fähigkeiten hat der fast keine Fouls gemacht, der ist ein unheimlich schlauer Spieler, kann einen sehr guten Aufbaupass spielen, gerade auch wenn der Druck kommt vom Gegner beim Vorcheck, kann der unheimlich gut lösen. Und offensiv macht er auch seine Punkte. Er ist jetzt keiner, der wo jetzt da die Punkteliste anführt, aber es braucht er ja gar nicht. Wir haben uns auf den hundertprozentig verlassen können und er hat eine ganz starke Saison bei uns gespielt.
Und wie hat er das gemacht? Das hat er uns hier erklärt. Very much couching. Also viel Fernsehen, viele Serien. Und so regeneriert er und kann sich aufs Hockey konzentrieren. Im Sturm gibt es natürlich, sagen wir, das klingt wie die Oberliga-Reihe, also mit das ist so ein Standardbegriff, Rubesch, Gläser, Ward, das ist so ein Standardbegriff gewesen. Dann hast du dahinter mit einem Elsie natürlich als Einfluss gehabt. Aber dass diese Truppe auch eine Liga höher, nehmen wir jetzt mal nur diese Reihe, diese Topscorer-Reihe mit Ward, Rubisch und Gläser. Hättest du das für Möglichkeiten, dass die auch so Punkten so abliefern und dann letztendlich zu den Liga-Topscorern werden, gehören, werden, sich dahin entwickeln?
Sagen wir mal so, ich wusste um die Qualität aller drei und jeder hat ja so, ich glaube, deswegen hat das auch so gut funktioniert, jeder hat so, bringt seine Stärken ein. Beim Waldo war es ja wirklich so, ich meine, man muss sich ja vorstellen, der hat eigentlich keine Vorbereitung gehabt. Genau. Das hat man vielleicht am Anfang oder hat sicherlich auch am Anfang eine Rolle gespielt. Das hat eine gewisse Zeit gedauert, vielleicht auch bis zu der Pause, da konnte er mal wieder ein bisschen durchatmen, so ein bisschen, und dann ist der, ab da finde ich, da richtig gekommen und ja, ich meine, dass der Thomas Rubisch, dass das ein genialer Spieler ist, also da braucht man ja wohl, egal ob, wer in der Liga, dass der in jeder Liga spielen kann, das hat man jetzt auch gesehen und gemerkt, und man kriegt auch immer von gegnerischen Trainern, sagen die einmal, also Wahnsinn, der spielt halt, der hat eine Übersicht, der ist auch unheimlich schwer zum Checken oder was, weil der ist so wendig und der sieht einfach das Spiel perfekt. Und der Luca, ja gut, der Luca ist der Luca, sage ich jetzt einmal.
Ich meine, er kennt's, das kann man jetzt so oder so interpretieren.
Ja, nein, der passt halt dann in die Reihe rein und der wird natürlich auch dann super bedient von Thomas, oder hat natürlich auch sehr gute Momente, und ich wusste vorher, dass der Tore schießen kann. Und ja, es hat er auch unter Beweis gestellt.
Aber er war ja schon vorher in der DL2 tätig, ist aber nirgend so durchgestartet, wie er das jetzt hier gemacht hat.
Ja, das stimmt. Der war auch bei uns am Anfang. Also der hat keinen leichten Stand gehabt, die ersten 3-4 Monate. Mhm. Das war auch schon, bis er sich da ein bisschen, ich glaube, das Umfeld bei uns hat ihm gut getan. Und dass im Endeffekt ja der Trainer oder wir ihm das Vertrauen dann gegeben haben, ist auch vielleicht dann noch bestärkt, er fühlt sich hier wohl. Ich glaube, das sind alles so Punkte gewesen, wo er dann eben seine beste Leistung, er ist ja auch älter und reifer geworden, wo dann natürlich dann dazu beitragen, dass er dann so performen kann. Aber ich glaube, es war vielleicht auch für ihn gut, in der Oberliga dann zum Schluss, also wie gesagt, die ersten paar Monate waren nicht so, aber dann ist er gekommen, hat da vielleicht auch schon ein bisschen sein Selbstvertrauen, dass er ein guter Eishockeyspieler ist, wusste ich. Und im Endeffekt war es ja dann nur so, dass er das halt dann auch umsetzen musste. Und in der DL2 hat es halt am Anfang auch ein bisschen gedauert, aber dann ist es gekommen.
Und weil beim Thomas Rubisch hat es ihm auch immer geheißen, super Oberligaspieler, aber für die DL2 zu leicht. Aber, und Edzard, wie oft stehst du auf der Bank draußen und möchtest ihm zurufen, mach's doch selber, schließ doch selber ab.
Ja gut, aber das ist halt nicht. Ich meine, der hat es zwar immer wieder auch dann mal, ich glaube, da waren die Torhüter dann selber überrascht, wo er geschossen hat, und manchmal hat er auch dann getroffen, weil die Torhüter ja sowieso wahrscheinlich immer schauen, wo steht der Gläser oder der Ward, wo müssen sie schauen, wo kommt der Pass hin, weil das macht er natürlich super, der kann da unheimlich gut verzögern und kann dann wirklich auch den Pass in letzter Minute spielen und der kommt dann auch auf den Schläger, wo dann wirklich der Direktschuss oder was kommt, also das, ja, ist genial, was der Thomas
da macht. Und muss schon sagen, in der Hauptrunde 21 Tore beim Rubisch. Also es ist jetzt ja nicht ganz schlecht. Gut, Assists sind es nur ein paar mehr.
Ja, aber du, wenn du den immer siehst, der ist ja oft in aus meiner Sicht sehr, sehr guten Abschlusspositionen, wo er dann aber trotzdem nochmal eine Schleife und dann aber trotzdem irgendwie einen genialen Pass spielt. Und
das
dann,
schöne Spiel.
Ja, und dann sind ja der Gläser oder der Ward, die seine Arbeit dann veredeln. Da denkst du dann immer, Mensch, mach's doch einmal selber. Oder,
aber das sind meine Zahlen, also Tyler Ward mit 57 Punkten, Rubisch mit 57 Punkten und
in der Hauptrunde
ja. Und Luca Gläser mit 39 Punkten.
Ja, aber
das ist erste Reihe, das ist ja Wahnsinn.
Wardau ist noch, ich glaube, Topscorer sogar der Playoffs jetzt. Vielleicht bleibt das ja bis zum Ende. Glaube ich jetzt nicht ganz. Da haben nur ein paar was mitzumischen in den nächsten beiden Runden. Aber die wichtigste Personalie ist jetzt hier schon ein paar Mal gefallen und er hat sich ja bei der letzten Pressekonferenz fast um Kopf und Kragen geredet, der Sebastian Buchbieser, wo er da über die nächste Saison schon philosophiert und der Alten ein bisschen nachtrauert und dann mit diesem, wo er noch versucht, die Kurve zu kratzen, dann, wenn ich noch da bin oder falls ich noch da bin oder irgendwie so hat er einen Zusatz gebracht. Wenn es jetzt dann zusammensitzt, sprecht es dann lieber im Kader auch über seine Zukunft oder ist das
ja, logisch.
Oder ist das schon längst in trockenen Tüchern?
Nein, man redet natürlich, wie gesagt, wir dass wir sehr zufrieden sind mit seiner Arbeit. Ich glaube, das ist außer Frage. Und wir würden gerne weiterhin mit zusammenarbeiten. Und es schaut auch sehr gut aus. Und ich sage einmal, ich hoffe, dass wir bis Sonntag, bis zur Abschlussfeier, dann wirklich auch alles in trockenen Tüchern haben und dass er auf jeden Fall weiterhin bei uns bleibt.
Na, das ist doch schon mal, das hört sich doch zumindest schon mal nicht so schlecht an. Wir haben einen Haufen Fanfragen, die müssen wir dann alle noch durchgehen. Die gehen alle ein wenig so in diese Personalrichtung. Schauen wir mal, was du dazu sagen willst. Deswegen will ich jetzt da nicht zu weit in die Tiefe gehen, sondern wir schauen mal auf die anderen Paarungen. Jetzt musst du mal deine Kompetenzen als Hellseher unter Beweis stellen. Aus meiner Sicht extrem bitter, dass das Playdown-Duell Selb gegen Regensburg heißt, natürlich hier, weil ein Derby flöten geht. Außer es passiert irgendwas Wirtschaftliches noch über den Sommer. Wen denkst du, wird es erwischen am Ende?
Boah, das ist ganz schwer, muss ich sagen. Und wir sind heilfroh, dass wir nicht in die Playdowns gekommen sind, weil ich glaube, das ist eine brutale, mentale Belastung, weil da geht es ja wirklich dann um Existenzen auch. Und ist echt sauschwer. Also kann man ganz schwer einschätzen. Ich sage, beide Mannschaften haben jetzt in der ersten Playdown-Runde ihre Höhen und Tiefen gehabt. Also von dem her wird es entscheidend sein, wer wird vielleicht am Ende die Nerven besser im Griff haben. Das heißt auch Disziplin natürlich auf dem Eis. Ich glaube, das spielt eine große Rolle. Und dann am Ende auch vielleicht spielt ein bisschen eine Rolle Verletzungen. Wer bleibt gesund und aber Gott sei Dank sind wir nicht in dieser Situation.
Genau. Und deswegen brauchst du dich jetzt hier nicht in die Nesseln setzen, sondern das mache ich für dich. Selbst setzt sich durch.
Da bist du sicher?
Nein, bin ich nicht, natürlich. Aber ich glaube einfach, dass die vom Mentalen her eher so in diesem Abstiegs-, sage ich mal, in diesem Play-Down-Modus sind. Die Fallhöhe vor Regensburg ist schon krass. Also wie willst du das verarbeiten? Binnen 12 Monaten vom Meister zum Playdown-Finale. Also das musst du erst mal verarbeiten. Aber
passiert.
Wir werden uns überraschen. Die Blue Devils waren in anderen Gefilden unterwegs.
Krefeld auch da muss man sagen, vor der Saison hätten auch ein paar Leute gedacht, dass die Devils und Regensburg in unterschiedlichen Gefilden unterwegs sind.
Krefeld trifft jetzt auf Ravensburg im Halbfinale und Kassel auf Dresden. Boah. In Düsseldorf drücken alle Ravensburg die Daumen. Was glaubst du? Wer macht es am Ende?
Also, ich glaube, am Ende wird es Kassel machen.
Ja.
Ist meine Einschätzung. Wir haben jetzt natürlich Krefeld gespielt, die haben wir jetzt intensiv bespielt. Und wenn ich jetzt einfach den letzten Eindruck von dem Hauptrundenspiel hier von Kassel in Weiden, sage ich mal, nur vor Augen habe, dann muss ich einfach sagen, die haben also vier Reihen, so ähnlich wie wir eigentlich in der Oberliga, haben die mit vier Reihen, sind die marschiert und da war wenig. Und dann, wer nur überhaupt draußen war, also die haben ja dann wirklich auch noch wahnsinnige Qualität zum Nachlegen. Deshalb glaube ich am Ende, dass es Kassel machen wird.
Also den Eindruck habe ich auch, wobei uns der Sebastian Buchwieser ja erklärt hat, dass das immer auch von Gegner zu Gegner unterschiedlich ist. Das
stimmt, ja.
Und Kassel hat einfach den Blue Devils überhaupt nicht gelegen.
Da gebe ich dir recht, ja, das war wirklich so. Ja. Also das war, wobei jetzt war schon interessant gewesen, mal in die im Halbfinale gegen sie zu spielen,
ja,
wie es dann gewesen wäre.
Das hätte mich auch wahnsinnig interessiert, ob das dann genauso deutlich ausgeschaut hätte, wie es in der Hauptrunde ausgeschaut hat. Weil das waren ja hier, glaube ich, 6-1, 7-1 waren die letzten zwei Spiele hier in Weiden. Und das war schon das Stärkste, was wir in der Saison hier in Weiden gesehen haben. So, und ich habe gesagt, wir haben einen Haufen Fanfragen, die wir jetzt gleich durchgehen wollen. Ich will noch eine Ankündigung loswerden. Ihr seid es gewohnt, liebe Hörer aus den letzten Jahren. Es wird auch in dieser Saison wieder eine Live-Folge unseres Podcasts hier geben. Und zwar steigt die, das steht seit gestern fest und seit heute gibt es die Tickets, am nächsten Montag, das ist der 31. März, um 18 Uhr bei uns hier im Verlagsgebäude von Oberpfalz Medien als Gast. Unser Stammgast ist natürlich Sebastian Buchwieser, der Trainer. Und diesmal bringt er den Vizekapitän mit, Maximilian Kolb. Und wir werden ähnlich wie wir es mit Jürgen heute gemacht haben, auf die Saison zurückblicken. Und auch mit dem Trainer des Jahres, den werden wir nun mal gebührend würdigen. dann bei uns. Tickets gibt es auf nt-ticket.de. Wir packen den Link dann in die Shownotes. Da könnt ihr euch Tickets sichern. Eintritt 10 Euro und 5 Euro für Abonnenten. Und der Erlös kommt wie in jedem Jahr dem Nachwuchs des ersten e.V. Weiden in vollem Umfang zugute. Nächsten Montag, 31. März, 18 Uhr. Kauft euch die Tickets jetzt.
Vielleicht noch was Info. Einlass, so ab 17 Uhr ja. Über die Seitentür unten hier gegenüber vom Neubau am Verlagsgebäude.
Genau. So, und dann haben wir hier die Fanfragen.
Die ein oder andere Fanfrage hast du ja schon gestellt vor, aber ich weiß nicht, ob du so unkreativ warst oder die Fans einfach zufällig so ticken wie du.
Ja, ich denke, wir haben ja die gleichen Fragen wie die Fans, aber ganz nett finde ich, was hast du eigentlich zwischen November und Februar gemacht?
Ja, ich habe vorher schon ganz gut beantwortet. Ja, genau.
Ohne, dass du es jetzt zu sehr ins Detail gehen musst, aber wo du die Top 3 Baustellen, kannst du die benennen am Kader?
Also, wir haben Fan-Fragen. Ja so viele Baustellen gehabt.
Also nicht. Also.
Nein, ich meine, grundsätzlich kann man sie immer verbessern. Wenn man jetzt sagt, wir haben über 3 Gegentore bekommen pro Spiel, das ist eigentlich zu viel, sage ich mal, wenn wir das reduzieren könnten. Pulli nach wie vor, obwohl wir uns eigentlich da mit dem Wanti schon einen guten Spieler geholt haben. Aber gerade jetzt in die Playoffs sind wir letzter, was die Bulli-Statistik betrifft, da waren wir jetzt nicht gut. Aber es hat natürlich auch mehrere Gründe, weil natürlich dann der eine oder andere Mittelstürmer ausgefallen ist. Ja, ansonsten glaube ich, will ich da jetzt gar nicht nach so einer Saison jetzt sagen, wir haben so viele Baustellen gehabt, weil das glaube ich, wäre dem Ganzen auch nicht gerecht.
Aber man will sich ja weiterentwickeln und genau. Deswegen, man darf auch in einer guten Saison dann, man muss ja halt dann die Ansprüche wegen nach oben schrauben, das ist doch ganz klar.
Ja, natürlich, das ist immer das Wunschdenken von allen, natürlich auch von uns, dass wir uns nach oben orientieren, aber ich meine, jeder, der wo Sport treibt, der weiß das auch, man kann immer sagen, ja, jetzt neue Saison, neues Glück. Dann muss man den einen oder anderen Spieler neu einbauen, der eine funktioniert vielleicht nicht gleich, der andere erst später, der andere verletzt sich. So eine Saison hat ja immer viele Facetten, sage ich mal. Es läuft ja nicht immer in eine Richtung, wo man sagt, ja, jetzt fangen wir an und am Ende sind wir ganz oben, sondern du hast ja Wellen drin, du musst schauen, dass du konstant deine Leistung bringst, dass du nicht zu viele Täler hast, sage ich mal, oder schneller wieder rauskommst. Und aber das werden wir hinkriegen.
Und nach Platz 7 wissen wir alle, wo das hingeht. Das ist dann, nächstes Ziel ist dann die direkte Playoff-Qualifikation. Da werden wir die Latte schon hochlegen hier.
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt schon gleich mal einhaken, weil ich glaube, wir sind gut beraten. Ich habe es ja vor der Saison gesagt, dass wir demütig sind, dass wir sagen, wir sind der Aufsteiger. Für uns ist jetzt auch in der nächsten Saison, das heißt immer, die zweite ist normal immer die schwerste, aber wir sind nach wie vor demütig, obwohl wir jetzt wirklich eine überragende Saison gehabt haben. Aber ich glaube, was die neue Saison betrifft, da muss man zum einen natürlich jetzt erst mal warten, wie schaut der Kader aus? Welche Möglichkeiten haben wir dann im Endeffekt? Was können wir investieren und so weiter und so fort? Und im Endeffekt ist es ja dann so, dass man also sagen muss, jede Saison muss neu gespielt werden. Und jetzt dieses Jahr oder in der kommenden Saison, da wird sicherlich keiner mehr jetzt sagen, ja, Weiden, Aufsteiger, bla bla bla. Sondern wir haben uns jetzt einen Namen erarbeitet und deshalb wird auch jede Mannschaft jetzt ganz anders gegen uns spielen von Anfang an.
Ja, und wir haben das Negativbeispiel gerade schon gehört, wie schnell es gehen kann in dieser Liga. Der schaue ich nur mal ein paar Kilometer weiter südlich nach Regensburg. Auch eine interessante Frage, die du aber schon größtenteils beantwortet hast. Ich wusste bloß in dieser Deutlichkeit hier, ist deine Handlungsfähigkeit wieder zu 100% hergestellt?
So gut wie.
Okay.
Dann sehr konkrete Nachfrage. Wie viele Seiten umfasst ein Vertrag mit einem Spieler?
Das sind verschiedene, da gibt es erst da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil ich glaube, das hat jetzt nichts in der Öffentlichkeit.
Aber es ist sehr unterschiedlich.
Ja, das ist halt so, dass da gibt es einen DL-Standard-Arbeitsvertrag und dann gibt es einen anderen Vertrag, aber da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen.
Dann vom gleichen Fragensteller finde ich auch ganz spannend, laufen die Spielerverträge eigentlich 12 Monate oder sind die 7 Monate also quasi über die Eishockeysaison?
Die meisten laufen über, also nicht 7, sondern so 8 sogar. Und Der einzige Unterschied ist eigentlich bei den Förderlizenzverträgen, die müssen über 12 Monate laufen. Das ist aber so vorgegeben von der Liga. Weil man eben dadurch sicher gehen will, dass man mit den jungen Spielern auch im Sommer arbeiten. Das wollen wir so so machen. Logisch.
Dann sollen wir ein bisschen in die persönlichen gehen?
Ja, bitte.
Welche Erinnerungen hast du an die Eishockey-WM 1996? Und welche Spieler haben dich da besonders beeindruckt?
Oh ja. Jetzt musst du aber graumen.
Da habe ich natürlich grundsätzlich sehr gute Erinnerungen, weil da weiß ich noch, da haben wir mit der Mannschaft in irgendeinem, das war so ein Hotel, angebunden an so einen Badepark, also so eine Thermenwelt. Und da haben wir uns dann in die freien Tage, haben wir uns da immer schön so im Wellenbad treiben lassen können. Und ja, es war eine super Zeit. Der Jochen Hecht war, glaube ich, damals dabei. Ja. McKay, das war, glaube ich, schon so die erste Saison. Da haben wir auch ziemlich erfolgreich gespielt, wenn ich es in Erinnerung habe. Ich habe so viele WMs gespielt, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall durchaus positive Erinnerung.
Also vorhin mal kurz nachgegoogelt, auf jeden Fall der Sieg gegen Kanada war dabei.
Ja, das hätte ich jetzt schon gar nicht mehr gewusst.
Ja, ich habe es auch nicht gewusst, ich habe es auch
aber es war auf jeden Fall eine tolle Zeit. Ich meine, das ist, Nationalmannschaft war immer eine schöne Abwechslung nach der Saison. Da, wo man immer gern hingefahren ist und auch die deutschen Farben vertreten hat.
Und vielleicht ein bisschen anschließend dazu, kann aber natürlich was anderes sein, was war dein bisher schönster Moment im Eishockey? Ich glaube grundsätzlich, egal ob jetzt als Aktiver oder als
Hinterher. Boah, ich habe so viele schöne Momente erleben dürfen. Es ist, ich glaube, für jeden ist was Besonderes natürlich, wenn man bei Olympia dabei ist. Aber die Aufstiege, ob es die Aufstiege sind mit Freiburg, mit als Spieler mit Kassler als Trainer oder jetzt auch mit Weiden letztes Jahr. Es waren alles tolle Momente, aber es sind auch oft so, sage ich mal, wenn man dann noch ein Spiel gezogen hat, wo man jetzt vielleicht gar nicht so gleich im Kopf hat, aber wo halt auch gemerkt hat, eine Mannschaft funktioniert. Wir haben Spaß gehabt das ganze Jahr und dieses Jahr wird sicherlich in großer Erinnerung bleiben.
Da sitzt einer sehr höflich, wie haben Sie es geschafft, einen so kühlen Kopf zu bewahren, um dann in einer Krisenphase noch Spieler wie Schreddel und Hardy zu finden?
Ja, ich glaube, ich bin ja grundsätzlich immer ein ruhiger Typ. Und von daher, ja, ich war erstmal dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekommen habe, noch nachzuverpflichten dann. Es war schon wichtig, dass man einfach auch mehr Tiefe im Kader hat und ja, es war natürlich dann nicht mehr allzu viel Zeit, da noch aktiv zu werden und das Budget war jetzt auch nicht, sage ich mal, unendlich. Also von dem her war ich froh, dass das dann so noch geklappt hat.
Jetzt, also wo machen wir denn weiter? Wie viele Spieler bleiben, das hat er schon erwähnt, das kann und will er jetzt noch nicht sagen. Freust du dich darauf, jetzt auch stärker den nordamerikanischen Markt scouten zu können? Ich denke, das spielt auf die Kooperation mit der Birch Group an, denke ich mal.
Ja, sicherlich. Schadet nie, wenn man, sage ich mal, noch mehr Netzwerk hat da drüben. Und von dem her freue ich mich da auf jeden Fall drauf.
Spannende Frage. Denkst du, in Weiden gibt es die Voraussetzungen, um den Verein dauerhaft und über Jahre in der DL2 zu etablieren?
Ja, würde ich jetzt mal sagen, aber natürlich müssen da das eine oder andere noch langfristig sehen, verbessert werden.
Stadion, oder?
Stadion, Kabinen, auch für Nachwuchs. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, da haben wir jetzt halt gar nicht drüber gesprochen. Ist vielleicht nicht auch so mein Thema, obwohl ich da auch ein bisschen involviert bin. Also das ist schon, der Nachwuchs hat sich jetzt brutal gut entwickelt und ja, aber da muss auch jetzt eine Strategie her, dass die es nachhaltig hat. Weil jetzt sind wir wirklich gerade sehr gut aufgestellt, hat die Mannschaften haben super Erfolge gefeiert. Wir haben gerade im unteren Bereich Laufschule U9 haben wir jetzt sogar zwei Mannschaften, U11. Die U17 ist Meister geworden und wir haben da echt gute Erfolge.
U20 war im Playoff-Halbfinale.
Genau, also wir haben ja wirklich gute Erfolge erzielen können. Aber entscheidend ist ja, ich meine, der Christian hat ja da mit seiner Crowdfunding-Aktion auch mit der Unterstützung der BHS dann das Ganze und auch Spenden und was weiß ich, was noch alles gekommen ist, erst mal dieses Jahr gesichert. Aber entscheidend wird sein, auch für die Zukunft muss man den Nachwuchs sichern und damit man halt auch langfristig vernünftig arbeiten kann. Und da braucht man halt gute Qualität an Trainern und auch mehr Trainer, und das kostet alles Geld, und da hoffe ich, dass wir da auf den grünen Zweig kommen.
Dann, nur damit wir es erwähnt haben, wir haben diverse Nachfragen, ob bestimmte Spieler bleiben, wir haben diverse Nachfragen, ob Sebastian Buchwieser und du bleiben. Ich würde sagen, haben wir schon vorher zumindest in Grundzügen darüber geredet, und am Sonntag gibt es dann vielleicht noch das eine oder andere, was ihr verkünden könnt. Das, glaube ich, soll es dafür damit gewesen sein.
Nee, das ist eine spannende Frage.
Nee, Moment. Also mit dem Thema, es sind nur so noch ein, zwei andere Fragen da, so, ja. Mein Fehler. Die eine wollte ich nochmal stellen. Gibt es Spieler, die sich in deinen Augen überraschend stark entwickelt haben, wo du es vielleicht nicht unbedingt erwartet hattest?
Ja, sicherlich der eine oder andere. Also ich sage mal, Elias Pool, dass der dann gleich von Anfang an eigentlich so überzeugt hat. Das war schon am Anfang eine große Überraschung. Ansonsten hat man natürlich auch vor der Saison, wenn man dann in einen oder anderen verpflichtet, schon ein bisschen auch das im Kopf, wo könnte er gut reinpassen. Da gibt es schon den einen oder anderen Spieler, der wo sich da auch da weiterentwickelt hat und auch sich in den Vordergrund gespielt hat. Aber da, ich möchte jetzt da keinen herausnehmen oder was, weil ich glaube, nochmal, um das aufzugreifen, ich glaube, die ganze Mannschaft hat eigentlich alles gegeben, und egal, wie man da jetzt nennt, ich glaube, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es so erfolgreich war.
Eine geile Frage, ganz einfach. Bleibst du?
Das ist wirklich eine. Das habe ich ja letztes Mal schon mal beantwortet. Ja,
genau. Ganz einfache Frage, und dann Thema Demut haben wir da auch. Geht es nächstes Jahr, strebt man nächstes Jahr den Aufstieg in die DL an? Ist da in Sachen Demut eine Frage, die brauchst du jetzt auch nicht.
Der neue Hauptsponsor, der die Frage gestellt hat.
Ich weiß nicht, ob der Sky High heißt er, der die Frage stellt. Also Sky ist für den nicht das Limit. Wie lange dauert eine Verpflichtung eines Spielers? Wird da ein Beobachter zu den Spielen geschickt, um den Spieler vor Ort zu sichten? Machst du das selber?
Ich mache es in der Regel selber, also wenn es in Deutschland ist. Ich meine, jetzt bin ich heuer natürlich nicht viel gereist, sage ich mal. Ich habe mich mehr auf unsere Mannschaft konzentriert, aber man verfolgt halt über das Internet, wir haben also eine Plattform, wo ich sämtliche Spiele anschauen kann, von East Coast über AHL, und in jeder Liga so ungefähr kann man da Spieler scouten, da gibt man den Spieler ein, und dann kann man die Shifts in der Regel alle anschauen, und die schaut man sich dann an. Mei, wie lange dauert es? Es kann manchmal ganz schnell gehen, manchmal dauert es ein bisschen länger, weil vielleicht der Spieler auch vielleicht am Anfang noch gar nicht so überzeugt ist, oder es kommt ein bisschen darauf an, Angebot und Nachfrage dann, ob finanziell, ob man da in einer Wellenlänge ist, aber ich sage mal zwischen 1 und 2 bis 3 Wochen.
Okay. Also, aber das ist eine Plattform, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, da gibt es einen speziellen Spieler, da gibst du ein XY, und dann kannst du dir ein Spiel anschauen und siehst nur, wenn derjenige am Eis ist. Dann
wenn das Spiel getaggt worden ist, und die meisten sind sie, dann gibst du halt den Spieler ein, und dann kannst du da wirklich jeden Wechsel anschauen vor jedem Spiel.
Okay, da hockst du dann aber auch. Also wenn es ein Tommy Muck ist, hockst du dann teilweise 32, 33 Minuten.
Ja gut, man schaut jetzt nicht, sage ich mal, vor einem Spiel alle Wechsel an, sondern man schaut einmal von dem, man schaut vielleicht, wo war ein Spiel eng, wo war ein klares Spiel, war er bei 3 Gegentoren auf dem Eis, wenn ein Minus dabei steht. Dann schaut man vielleicht, hat er Überzahl gespielt, hat er Unterzahl gespielt, schaut sich, welche Position hat er da gespielt. Wie verteilt er die Scheibe oder was für Position spielt er bei Überzahl? Also du musst ja dann nicht immer, sage ich mal, alle Powerplays von dem anschauen, sondern du kriegst ja relativ schnell einen Überblick, was für ein Spielertyp das ist, wenn du ihn nicht schon kennst.
Wir hätten noch einen hier, der sich eher als Schlusswort eignet. Also du hast noch was anderes.
Wo ist er denn? Wo ist denn das Schlusswort? Nein.
Das Schlusswort wäre eigentlich keine Frage, sondern eher ein Statement. Einfach mal danke für diese geile Mannschaft. Hoffe, die nächste wächst wieder so zusammen.
Da bin ich dabei.
Okay, ich glaube, sorry, aber die meisten Fragen hier: bleibt Thomas Rubisch, bleibt Luca Gläser, bleibt Tyler Ward, bleibt die Mannschaft zum Großteil zusammen? Gibt es überraschende Veränderungen? das haben wir jetzt schon gehört, da gibt es noch nichts zu verkünden. Gibt es irgendwas so wie einen Zeitplan, wo du sagst, bis...
Einen Zeitplan gibt es nicht, aber natürlich möchte ich jetzt schon versuchen, zeitnah, sage ich mal. Mhm. Wenn es geht, natürlich bis zum Sonntag den einen oder anderen schon so weit festzumachen, dass man da vielleicht auch schon für die Fans ein bisschen, ja, schon eine neue Euphorie vielleicht schon wieder für den Sommer, Vorfreude auf die neue Saison wecken können. Und hey, dann muss man einfach schauen, wie ich es vorher gesagt habe, das müssen dann die Rahmenbedingungen passen und auch der Spieler muss natürlich dann auch bereit sein.
Aktuell sind die Spieler noch da, oder? Oder zumindest bis zum Sonntag, da sind alle wieder da und dann werden sie in alle Herren Länder entschwirren, bis am Maxi Kolb. Der hat nämlich am Montagabend hier noch einen Termin mit dem Sebastian Buchwieser, wobei ich glaube, wir müssen es am Montag machen, weil auch der Coach dann mal in den Urlaub entschwinden will. Das sei ihm aber gegönnt. Jürgen, vielen Dank für deinen Besuch. Wir haben jetzt, glaube ich, wir haben die Stunde schon wieder gerissen. Aber es macht ja nichts. Es ist interessant, immer solche Einblicke zu bekommen. Vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für deine Zeit. Wir sagen für euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Interesse habt, das Ganze hier mal live bei uns zu sehen, dann denkt dran. Am Montag mit Sebastian Buchwieser und Maximilian Kolb. Ab heute gibt es Tickets bei nt-ticket.de. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Servus.
Servus.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.